Dazu sagen müssen, der Podcast, oder ob wir es einfach bei Plauschrausch belassen.
Guten Morgen, Lotti.
Guten Morgen, Lilith.
Na?
Na?
Ich sehe einen anderen Hintergrund bei dir. Du befindest dich nicht im Lande.
Doch, ich befinde mich im... Nee, ich bin nach Malle geflogen. Ich konnte einfach nicht mehr. Ich musste einfach mal raus. ich bin nach Hause gefahren. Aber ich wollte gerade über die Tatsache sprechen, dass wir... Dass die Uhr heute schon wieder umgestellt wurde. Und ich dachte, ich habe gestern kurz was dazu gehört und dachte so, wie kann das sein? Ich dachte, vor einem Jahr oder vor 2 Jahren wurde schon gesagt, das wird jetzt nicht mehr gemacht, wir sind jetzt durch.
Ja, aber es wurde irgendwie wieder zurückgenommen oder zumindest verschoben. Also mit irgendjemandem habe ich letztens auch darüber geredet und da hängt wohl ganz viel dran, was ich irgendwie nicht so ganz raff. Das ist mir zu abstrakt. Also für mich, ich habe das nie so wirklich hinterfragt. Ich dachte immer, das wäre normal, dass die Zeit umgestellt wird. Aber offensichtlich ist das ein menschengemachtes Ding.
Ja, aber ich glaube irgendwie, dass es uns wir doch relativ so mittig liegen in Europa, dass es uns nicht so doll betrifft. Aber
genau, eben.
Ja. Ukraine zum Beispiel, ich glaube, das Beispiel war, oder in diesem Fallbeispiel ging es um die Ukraine, dass die das ganz dolle brauchen.
Aber warum
ganz
genau?
Ganz dolle brauchen,
wegen der Arbeit? Lotti.
Ich glaube, wegen Hell-Dunkel-Verhältnissen. Ich glaube, irgendwas war auch mit Schlaf.
Ja, ich glaube, dass es dann früher hell wird, damit man dann länger arbeiten. Ich weiß es nicht. Oder nicht im Dunkeln arbeiten muss. Ich kann sein, dass ich auch kompletten Bullshit erzähle.
Theorie. Die Zeitumstellung ist von den Sozialisten, weil das nämlich eine antikapitalistische Idee war oder was Gutes, damit man eben nicht im Dunkeln arbeiten muss, damit die Leute auch mal schlafen können.
Und Bill Gates hat da auch seine Finger mit im Spiel.
Ja, na klar. Der hat ja eh mal. Der lebt ja auch schon immer. So. Der hat wahrscheinlich auch mit Karl Marx. Ach, okay, es ist früher.
ich würde mal ganz kurz hier zusammenfassen, damit auch das für mich nochmal klar ist, was wir heute hier überhaupt machen, ja?
Tut.
Wir machen erst die Guilty Pleasures, wie as usual. Ich wollte gerade wie immer sagen, dann habe ich es mir eingefallen, nein, ich bin ja ein cooler Digital Native, der Anglizismen und englische Wörter benutzt, also sage ich as usual.
As usual.
Dann machen wir ein kurzes Corona-Update und, also was heißt hier Corona-Update? Naja, so ein bisschen Corona-Update, wie es uns so geht momentan, was uns aufgefallen ist vielleicht.
Ja.
Und dann reden wir darüber, was wir momentan so die letzte Zeit geguckt haben. Oder auch nicht.
Ja, wir haben uns nämlich gedacht, dass vor ungefähr einem Jahr haben wir auch schon mal, oder haben wir die erste Folge quasi im Lockdown aufgenommen. Und da haben wir ja, da könnt ihr reinhören, Don't Believe the Hype. Haben wir auch schon mal über Filme geredet, die alle so gehypt wurden.
Ja.
Und danach gibt
es momentan keine im Kino, aber Netflix gibt es ja eigentlich schon ein bisschen was.
Genau.
Ja. Gut, dann würde ich sagen, fangen wir doch direkt mal an. Möchtest du dein Guilty Pleasure vorstellen? Ey, ich hatte so Probleme, mir eins auszusuchen. Ich glaube, wir müssen bald mal vielleicht die Kategorie wechseln.
Ja.
Sie gehen mir aus.
Ein bisschen erweitern. Oder ich glaube, du bist wieder dran damit anfangen, weil ich letztes Mal meine Haare aufgeraut habe.
Okay. Okay. Ach ja, wie gesagt, es war schwierig, mir überhaupt eins rauszusuchen. Dann habe ich das Naheliegendste genommen, mal wieder irgendwas, was mit Hausarbeiten zu tun hat. Verzeiht mir, falls ich es schon mal erzählt habe. Ich bin so unkonzentriert und ich weiß nicht genau, woran es liegt. Ob es am Thema liegt, sagen wir mal so, es ist eigentlich immer so, dass ich so lange brauche, bis ich wirklich im Flow bin, weil ich einfach so unkonzentriert bin und mir, wenn ich Hausarbeit schreibe, oh Wunder, ganz plötzlich so viele Dinge einfallen, die ich ganz, ganz dringend machen muss.
Ja.
Und ich kann dann auch nicht weiter arbeiten, weil mein Kopf die ganze Zeit darüber nachdenkt, ich muss putzen. Oh, ich muss meine Klamotten mal wieder aussortieren. Oder ich muss mal ganz dringend hier diese Serie zu Ende schauen. Davor kann ich mich nicht konzentrieren. Dann bin ich nicht voll bei der Sache. Und ja, es sind einfach nur dumme Ausreden, aber ich habe sehr viele dieser Ausreden. Oder gestern zum Beispiel. Ich hatte nichts, was ich hätte tun können. Und ich wollte Hausarbeit schreiben. Und trotzdem, dann habe ich mich um 12 erstmal wieder ins Bett gelegt, weil es mich körperlich so ermüdet. Hey, das macht mich fertig. Und dann, ich sage auch immer Sachen ab. Also gut, momentan kann man sowieso nichts machen, aber selbst so Skype-Gespräche oder so bin ich immer so, nee, ich kann leider nicht. Ich muss Hausarbeit schreiben, weil ich halt weiß, ich muss Hausarbeit schreiben und mir den ganzen Tag am liebsten frei halten möchte und um dann im Endeffekt doch den ganzen Tag nur zu prokrastinieren. Und das ist eigentlich besonders ärgerlich, weil ich jetzt, also ich habe, diese Hausarbeit ist auch irgendwie besonders, die ist verflucht. Ich habe so lange gebraucht, um mir ein Thema auszudenken. Also wirklich Monate irgendwie. Und jetzt habe ich aber, glaube ich, eigentlich einen ganz guten Plan, der funktionieren könnte. Aber trotzdem, und den ich eigentlich einfach nur runterschreiben müsste. Ich habe sogar das Exzerpt zum größten Teil schon. Aber trotzdem mache ich es einfach nicht. Und ich habe irgendwie noch 2 Wochen und denke mir so, Lilith, mach doch endlich mal, was stimmt mit dir nicht?
Ja, das kann ich total gut verstehen, besonders mit dem Absagen. Weil man denkt, oh, dann mache ich das, dann habe ich wirklich genug Zeit für die Hausarbeit. Die brauche ich auch total. Aber ich glaube, das ist eigentlich, dass man mehr schafft, wenn man weiß, okay, bin um 16 Uhr zum Skypen, Spazieren, whatever verabredet.
Ja.
Und tickt die Uhr im Kopf. Aber ich kann
es nicht. Ich denke halt immer, ich darf mich nicht treffen, weil das wäre fast schon eine Belohnung, wenn ich nichts gemacht habe. Aber im Endeffekt sitze ich dann halt trotzdem zu Hause und mache gar nichts. Also weder was für die Uni, noch was mit FreundInnen, sondern sitze einfach nur rum.
Ja.
Und starre an die Wand. Naja.
Gut. Mein Guilty Pleasure ist, das ist eigentlich richtig peinlich. Und zwar ist mir mal aufgefallen, also ich wohne ja seit Anfang Dezember ungefähr alleine. Und seitdem war ich noch nicht einmal oder musste ich noch nicht einmal Klopapier kaufen. Weil, also ich habe noch ein paar Rollen mit aus der alten WG genommen. Aber dann, habe ich einfach angefangen, von öffentlichen Orten mir Klopapierrollen mitzunehmen. Und das ging ganz gut bei den Einrichtungen, wo ich kurz Praktikum gemacht habe. Und wo es auch ganz gut ging, war in den letzten Wochen, wo ja die Museen wieder aufgemacht haben. Da konnte ich auch viel mitnehmen. Und das Ding war, letztens war ich Wahlhelferin, um die Briefwahlstimmen auszuzählen von der Kommunalwahl in Hessen. Und das Auszählen fand im Messegelände in Frankfurt statt. Und jedes Mal, wenn ich auf Klo gegangen bin, war ich so, fuck, ich hätte meinen Rucksack mitnehmen sollen. Da lag so viel Klopapier, weil ich glaub's gar nicht. Und ich habe es aber die ganze Zeit vergessen. Und jetzt, wenn die Museen wieder zumachen werden, was ja sehr wahrscheinlich geschehen wird, da muss ich vielleicht doch mal beim Rewe sagen, hallo. Und ich glaube jetzt...
Können Sie mir das schenken?
Genau.
Apropos Wahlhelferin. Ich war auch Wahlhelferin. Ich glaube, wir haben es in der letzten Folge auch schon erzählt. Ich war um 9 Uhr fertig. Du saßt bis 3 Uhr nachts da.
Ja.
Das wollte ich nur mal kurz einwerfen. Ja, und sonst so?
Oh, sonst so... Ich muss sagen, ich merke, das ist mir einfach alles egal. Und ich habe eine richtige Wut im Bauch. So, wenn Leute jetzt, keine Ahnung, wenn die meinen, die müssen nach Mallorca fliegen, das ist zwar vielleicht assi, aber ey, also ich habe das Gefühl, das hilft alles nicht mehr. Und die Leute sind so Corona-müde. Und durch diese Tests jetzt auch, und alle so, ja, ich lasse mich ja kurz testen und so. Ich meine, aber so sicher sind die ja nicht.
Das finde ich halt richtig schwierig, weil... Also eine Zeit lang war ich richtig down, jetzt geht's wieder. Ich habe auch mal festgestellt, ich bewege mich jetzt wieder ein bisschen mehr, weil, Alter, ich habe 2 Wochen lang oder so mich gefühlt überhaupt nicht bewegt.
Ja.
Und man merkt es dann ja irgendwann, dass man auch so träge wird und irgendwie...
Ja, das ist pervers.
Die Verdauung. Ich musste dauernd aufstoßen. Und dann bin ich irgendwann auf die Idee... Und auch mein Gesicht, ich habe irgendwie Pickel in letzter Zeit, die ich nie hatte. Also es sind jetzt auch nur 2, 3 Stück, aber trotzdem...
Aber hast du dich hier so an den Wangen, nicht an den Wangen?
Nee, hier oben, aber es kann schon von der Maske kommen.
Ja, weil ich habe nämlich das Gefühl, man kann richtig verfolgen im Gesicht, wo die Maske
ist. Aber eigentlich finde ich es komisch, weil ich ja jetzt während des Praktikums, wo ich ständig Maske getragen habe, hatte ich das nicht. Und jetzt, wo das rum ist, egal. Und jetzt habe ich mal wieder angefangen, mich ein bisschen mehr zu bewegen. Jetzt geht es mir wieder ein bisschen besser. Aber ich finde... Ich bin sehr pessimistisch mittlerweile. Oder was heißt ich pessimistisch? Aber so ein bisschen so wie du. Ich bin nicht wütend, aber ich bin so ein bisschen gleichgültig, weil ich habe irgendwie so langsam das Gefühl, dass das alles irgendwie, alles irgendwie nichts hilft.
Ja.
Und auf kurz oder lang das halt, trotzdem einfach viele Menschen sterben und dann irgendwann ist es halt vorbei. Ja, und gleichzeitig finde ich aber jetzt mit den Tests zum Beispiel, also auf der einen Seite finde ich, hat man fast schon wieder ein bisschen, naja, nicht mehr Normalitätsgefühl. Also auf der einen Seite mit dem Impfen und so, das ist ja auch gut, aber das geht halt überhaupt nicht voran. Und mit den Tests, und ich finde, diese Tests, die machen mich irgendwie nervös. Weil auf der einen Seite sind die ja dafür da, dass man irgendwie wieder ein Stück mehr Normalität haben kann. Auf der anderen Seite sind sie natürlich auch nicht so sicher wie ein richtiger Test. Und irgendwie verstehe ich nicht, wie man auf der einen Seite steigen die Zahlen die ganze Zeit und es wird nichts gelockert, beziehungsweise es wird gelockert, aber jetzt wird es wieder verschärft. Und auf der anderen Seite gibt es dann aber Tests irgendwie für for free und man kommt auch schon gut an die. Also ich meine, ich weiß nicht, wie lange noch, vielleicht gibt es auch bald wieder Lieferschwierigkeiten, aber ich sehe das schon im Supermarkt, im DM und so, dass es die durchaus gibt. Und das finde ich so widersprüchlich, weil auf der einen Seite müssen wir ja trotzdem noch weiterhin oder noch strenger Kontakte reduzieren, aber dann gibt's Tests, die einem so suggerieren, ja, wenn ihr euch testet, dann könnt ihr euch treffen. Und ich finde, die Versuchung ist schon sehr, sehr groß. Und dann ist man in so einem richtigen Gewissenskonflikt, weil auf der einen Seite denkt man sich, ja, aber wenn ich doch einen Test mache, aber auf der anderen Seite denkt man sich, nein, man muss trotzdem Kontakte meiden. Ja. Und dann denkt man sich, aber ich bin so needy auf Kontakte, wenn ich doch einen Test mache. Und dann denkt man so, nein, aber. Und zum Beispiel, ich habe zwei Freundinnen, die geimpft sind. Und da denke ich mir jetzt auch so, naja, ich kann mich ja eigentlich schon mit denen treffen. Weil wenn man sich selbst mit den Geimpften nicht treffen kann, so, was wird das dann? Dann können wir es auch einfach gleich sein lassen.
Ja, ich glaube, das mit dem Impfen, also das merke ich an mir so, das ist ganz hässlich, aber ich habe so richtigen Impfneid.
Ja.
Also ich möchte das jetzt auch.
Und das ist, aber ich kann es voll gut verstehen, weil wie gesagt, die Leute, die ich kenne, die geimpft sind, die nutzen das auch. Und das finde ich halt irgendwie, also ich kann es voll verstehen. Ich würde es auch machen, glaube ich, wenn ich jetzt geimpft wäre und mehrere Freundinnen hätte, die auch geimpft sind, dann würde ich mich auch mit denen treffen. Aber auf der anderen Seite finde ich es halt auch voll asi, oder was heißt die asi, aber das ist halt dieses, das wird dann halt ein Problem. Wenn irgendwie die einen geimpft sind und die anderen nicht, dann kann man halt irgendwie nicht sagen, okay, die geimpft sind, dürfen jetzt das und das machen und die anderen nicht. Zumindest nicht so lange nicht jeder die Möglichkeit hat, sich tatsächlich zu impfen. Ja, aber dann wiederum denke ich, wenn erstmal die Risikobevölkerung geimpft ist, dann kann man doch eigentlich schon anfangen, langsam für alle wieder alles zu lockern, oder nicht?
Ja, ich glaube, das Problem ist jetzt diese britische Mutation, die für uns auch gefährlich jetzt
ist. Ich verfolge es auch tatsächlich nicht mehr so wirklich. Wenn ich irgendwas mit Corona sehe, ich lese drüber, aber ich bin immer so, ich will es nicht wissen.
Ich finde, ich habe vom ZDF und ARD hast du ja bestimmt auch diese Apps auf dem Handy. Und wenn da schon RKI ist, dann bin ich immer so, zur Seite, weg. Es ist sehr anstrengend.
Oh, aber mit dieser britischen Mutanz, das macht mir jetzt auch nervös.
Ja, ich finde, man hat jetzt auch einfach gar keinen Bock, die Scheiße zu kriegen.
Aber ist die auch gefährlicher für uns? Ist es sicher?
Ja, weil die irgendwie ansteckender ist und dann.
Aber ist sie ansteckender oder ist sie auch schwerer im Verlauf?
Also ich glaube, statistisch gesehen erkranken irgendwie junge Leute daran jetzt auch schlimmer.
Kinder sind doch auch jetzt irgendwie voll die Anstecker.
Ja.
Viel mehr als am Anfang. Oh.
Und weißt du, was mich aber richtig nervt, ist so, ich habe das Gefühl, dass unsere Altersklasse oder auch allgemein so Studierende, dass wir einfach komplett übergangen werden, komplett vergessen werden. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, es geht immer so, ja, und hier die ganzen armen SchülerInnen und so, die jetzt Abi machen und so. Und das ist ja auch so. Das ist ja, stell dir vor, du musst jetzt Abi machen, so, what the fuck? Ja. Aber ich habe das Gefühl, danach geht es überhaupt nicht weiter. Und es ist immer so, ja, Kita und Schulen und die jungen Leute, die brauchen so richtig
Kontakt. Und ich denke mir so, wieder.
Genau, sorry, aber so, wir brauchen doch auch Kontakt. Und ich meine, SchülerInnen, viele von denen leben eben noch zu Hause. Ich sage jetzt nicht, dass es irgendwie eine tolle Sache ist, auf gar keinen Fall. Aber von Studierenden, die meisten von uns leben nicht mehr zu Hause. Und wir brauchen diese sozialen Kontakte eben auch.
Ja.
Und bei uns bricht ja irgendwie alles weg. So, wir haben ja nicht mal mehr irgendwie, okay, dann geht ihr halt mit Maske in die Uni, okay, dann macht ihr halt mit Maske das und so, sondern es ist einfach, es ist ein komplett anderes Leben.
Ja. Ich werde auch tatsächlich langsam ein bisschen nervös. Ich meine, meine Bachelorarbeit ist schon noch ein Weilchen hin, aber jetzt auch nicht mehr so abartig lang und ich sehe es nicht so richtig, dass ich davor nochmal einen normalen Uni-Alltag haben werde. Nee. Und irgendwie, ich meine, das ist ja auch mit Praktika und so alles irgendwie. Also das finde ich zum Beispiel auch, da kommt der Impfneid wieder hoch.
Ja.
Leute, die jetzt medizinische Praktika machen zum Beispiel, die werden halt jetzt geimpft, damit sie diese Praktika machen können. Und ich denke mir so, ja, aber ich meine, wir haben ja jetzt auch Praktika gemacht, aber die waren schon sehr eingeschränkt durch Corona. Mhm. Und andere Studiengänge sind auch sehr darauf angewiesen, Praktika zu machen. Und irgendwie denke ich so, ich weiß nicht, wie man in das Berufsleben starten soll, wenn jetzt irgendwie alles so auf Sparflamme immer ist die ganze Zeit.
Ja, das finde ich halt, also da habe ich jetzt auch richtig das Gefühl, dass wir halt einfach, und es ist ja so, ich meine, wir studieren jetzt nicht nichts gesellschaftlich ja. Relevantes.
Doch.
Und natürlich werden LehrerInnen und MedizinerInnen mehr gebraucht als FilmwissenschaftlerInnen.
Ja.
Aber ja, ich weiß nicht, ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir einfach ein bisschen vergessen werden. Und das macht mich langsam richtig sauer.
Ich glaube auch. Ja. Ich denke mir halt so, ich habe immer noch kein Verständnis für Corona-LeugnerInnen und Co. Nee. Natürlich nicht, das werde ich auch nie haben. Und auch, ach, keine Ahnung, dann, ach, so Leute, die so ragige Videos auf Facebook posten, wo man sich so denkt, komm, halt doch dein Maul.
Du bist doch auf Mallorca.
Aber ich verstehe schon, dass viele Leute dann irgendwie, naja, halt unzufrieden werden, weil es halt, aber ich finde es halt dumm, dann immer das darauf zu müssen, na, wobei, die Regierung, die böse Regierung, die da oben, die machen alles falsch,
Ja, genau.
Ich meine, klar, es schon mit dem Impfen und so, da frage ich mich auch, wie kann es sein, dass irgendwie in Amerika die gefühlt fast schon durchgeimpft sind und bei uns läuft es irgendwie so schleichend oder was ist eigentlich mit den Impflizenzen? Sind die erstmal freigegeben worden, sodass sowas nicht passiert? So, dann wird halt irgendwie die Wirtschaft vor.
Genau,
so, und das verstehe ich halt null. Da habe ich gar kein Verständnis für. Aber so prinzipiell denke ich mir halt so, ja, die da oben, woher sollen die wissen, wie man es anders machen kann? Und im Endeffekt liegt es, glaube ich, schon sehr, sehr viel an uns, also an der Bevölkerung. Weil solange hier halt dauernd noch irgendwelche Leute rumrennen, die es alles scheiße finden und die alle einen Fick drauf geben, so, die können uns noch so sehr Sachen empfehlen, aber man muss sich halt irgendwie dran halten. Und da kann ich kann es schon verstehen, wenn man das irgendwie nicht mehr aushält, weil es einfach, ohne dass man jetzt böswillig sagt, ich glaube nicht an Corona oder mir ist das hier alles komplett egal. Aber ich glaube trotzdem, dass man schon sehr müde wird, so langsam.
Das ist schon ja, belastend. Wird man ja auch, ja, ist es auch total. Und vor allem auch diese Sache zum Beispiel, dass ich glaube, an Ostern war jetzt irgendwie die Regelung, okay, also man darf im eigenen Bundesland verreisen. So, da sagen aber Bremen, Hamburg und Berlin so, cool, dann gehe ich mal jetzt ein Hotel in Bazan. So.
Ja, also, Ostern habe ich auch jetzt schon wieder gar keine Ahnung eigentlich, wie die Regeln sind. Ich weiß nur, dass es keine Lockerungen gibt.
Ja, genau, aber dass man quasi das Land verlassen kann und da in Urlaub fliegen kann, wovon die Regierung ja abrät, oder also nicht die Regierung so, aber dass halt in Deutschland zum Beispiel alle Hotels zu sind, das hat sich ja, natürlich haben sie sich dabei was gedacht, aber es ist irgendwie nicht wirklich ersichtlich, wo da jetzt irgendwie der Sinn drinne liegt. Und was ich auch so richtig, richtig fucking, also es ist einfach, ich meine, also der Impfstoff von BioNTech und Pfizer, die geben ihre Lizenzen oder was es da ist, nicht frei. Und AstraZeneca, hier Oxford University, die sind anscheinend, ich glaube, der einzige Impfstoffanbieter gewesen, die ihre Lizenzen so frei zugänglich gemacht haben, dass sie eben auch woanders produziert werden können. Und auch Herr Spahn, Alter, so mit seiner fucking Villa. Und die ganzen CDU und CSU-Politiker, die da alle an den Masken, die jetzt irgendwie rumschrauben, so. Was ist es, dass man sich in der fucking Pandemie selbst bereichert? Also, das ist wirklich mal so richtig fick den Kapitalismus.
Das ist halt das Problem, wo ich mir so denke, dann, also, auf der einen Seite will man die ganze Zeit die Wirtschaft schützen. Wo ich mir auch immer so denke, ja, ich will natürlich auch die Wirtschaft schützen, aber so, die Wirtschaft ist auch nicht alles. Können wir mal ein bisschen unsere Psyche schützen? Und dann machen sie sowas, nö, die Lizenzen geben wir aber nicht frei. Wir wollen das hier schon schön alles für uns alleine haben. Ist uns egal, wenn das jetzt dafür 5 Jahre länger dauert.
Ja, richtig heftig.
Beim Deutschlandfunk habe ich einen Begriff gesehen, wütend. Das trifft, glaube ich, ganz gut bei dir.
So
eine Mischung aus wütend und müde.
Ja.
Aber ich frage mich, ich hoffe halt die ganze Zeit so ein bisschen auf den Sommer, aber wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich auch für den Sommer irgendwie momentan nicht so viel Hoffnung.
Ja.
Ich glaube nicht, dass der so Larifari wird wie der letzte.
Nee, ich hab gar keine Hoffnung mehr. Ehrlich, weil ich denke mir so, wenn man jetzt irgendwas hofft, das wird doch eh nur wieder enttäuscht.
Ja. Jetzt bin ich traurig.
Ja.
Okay, reden wir schnell
über was Nächstes. Aber bald ist Mitte April und dann können wir durch Hessen scooten. Ja. Ihr seid ja quasi ein Haushalt.
Wir sind ein Haushalt. Nee, wirklich, das war nämlich, was ich mich die ganze Zeit gefragt habe. Und jetzt habe ich es irgendwo offiziell gelesen, dass...
Okay.
Oder am Ende habe ich es falsch gelesen, oder erzähle es Quatsch. Nein, ich bin mir ziemlich sicher, ich habe das richtig gelesen. Paare, die nicht in einem Haushalt zusammen wohnen, zählen trotzdem als ein Haushalt. Was auch nur Sinn macht. Weil ganz ehrlich, der Fabi und ich sehen uns so oft, wir sind schon quasi ein Haushalt.
Ja. Das ist eine perfekte Überleitung, weil wir wollten ja heute auch noch kurz über unser Schauverhalten, wollte ich gerade sagen, unser Guckverhalten sprechen in dieser Pandemic.
Wo war da jetzt die Überleitung?
Na, hier, let me speak. Okay. Wegen Fabian. Ach so. Weil du doch letztens erzählt hast, dass ihr ganz, ganz viel Friends guckt und weniger Arthouse, Action, Coming of Age, whatever Filme.
Ja, ich gucke nichts eigentlich momentan.
Genau, das ist nämlich Lilith und mir auch aufgefallen, dass sich unser Guckverhalten, ich weiß nicht, heißt es Guckverhalten? Ja. Unser Serienschau, Filmeschauverhalten in der Pandemie irgendwie ein bisschen geändert hat. Mhm. Weil ich habe so viel geguckt und wirklich alles. Also, whatever was coming my way, war ich so, I try. Und Lilith hat, wie du gerade meintest, gar nichts geguckt irgendwie
anscheinend. Ich habe auch eine Theorie, und zwar das eine, ich will es nicht schon wieder erzählen, aber die Hausarbeiten, immer wenn ich in dieser Hausarbeitsphase bin, dann sträube ich mich eben irgendwie davor, was zu gucken, weil ich dann, wie in meinem Guilty Pleasure ja erwähnt, diesen Drang kriege, ich muss das jetzt leider noch zu Ende schauen, den ganzen Tag. Und es ist auch, glaube ich, so ein bisschen dieses Belohnungsding, dass ich mich eigentlich noch nicht belohnen darf mit irgendwas.
Ja.
Und dann kommt aber auch dazu, dass ich irgendwie selten abends alleine bin, weil ich halt oft mit Fabi bin oder bei Fabi. Und dann bin ich immer so, auch wenn ich eigentlich gar nicht so wirklich Bock habe, sitze ich dann doch immer lieber irgendwie lange beim Essen, wo andere Leute noch dabei sind, als dann was zu gucken. Ich bin momentan, habe ich nicht so diesen Drang nach, komm, wir gehen jetzt mal hoch und schauen einen Film.
Ja.
Obwohl ich teilweise auch total genervt bin von meinen Mitmenschen. Aber trotzdem will ich irgendwie nicht allein sein.
Aber als du das erzählt hast, habe ich auch gedacht, das hat total Sinn ergeben. Weil natürlich, also es spielt sich ja, du hast ja kaum Menschenkontakt, sage ich jetzt mal. Und wenn du dann irgendwie das Angebot hast, dass du mit Leuten reden könntest, dann machst du das natürlich lieber. Weil bei mir ist es genau andersrum. Mhm. Ich sehe abends niemanden oder ich muss mich aktiv quasi darum kümmern, dass irgendwie, wenn ich abends menschliche Bespaßung haben möchte. Und es ist ja dann auch nicht so gut, hier und dann war es kalt und dann hat es geregnet und dann konnte man aber irgendwie abends nicht wirklich spazieren gehen oder so. Also war es so, okay, lass mal lieber nicht machen. Deswegen habe ich so viel geguckt. Das ist unglaublich. Also ich habe es Lilith gerade schon gesagt, ich habe seit Anfang Januar 7 Serien geguckt und 13 oder 14 Filme. Ja.
Welcher war der beste? Oder die beste Serie? Beste
Film. Aber die beste Serie ist schwierig. Bridgerton fand ich gut.
Moment mal, ich habe auch Bridgerton geguckt. Auch seit Januar.
Siehst du?
Wahrscheinlich habe ich doch ein paar Sachen geguckt und es einfach wieder vergessen.
Ja. Le Pen fand ich gut. Sex and the City gucke ich gerade noch und das nervt mich, aber gleichzeitig finde ich es auch eigentlich ganz interessant, weil es so richtig 90er ist. Und was mich aber ein bisschen verwirrt hat, weil in diesem Filme und Serien gucken bin ich auch sehr aus meinem Genre rausgegangen. Also ich stehe schon vor allem auf so historische Filme irgendwie, weil ich es auch ganz spannend finde, da sich immer aufzuregen und zu sagen, so war das gar nicht, das ist geschichtlich falsch. Aber Ginny und Georgia war so eine richtige Dramedy. Und Dramedy habe ich da, glaube ich, auch das erste Mal so richtig aktiv gelesen. Und das Wort habe ich noch nie so gut verstanden wie in dieser Serie, weil es geht um so eine kleine Familie. Also Ginny ist ein 15-jähriges Mädchen, Georgia ist ihre Mutter, sie ist 30 und Austin, ihr kleiner Bruder, ist 9. Und die kleine Familie zieht quasi die ganze Zeit um und in dieser Serie landen sie dann in dem fiktiven Wellsbury, was irgendwo, glaube ich, in New England ist, in den USA. Das ist ein sehr schicker Ort. Und die fühlen sich aber alle direkt total wohl. Und Ginny hat da auch eine kleine Romance. Und dann hat sie das erste Mal Freunde und so. Also es wirkt am Anfang alles sehr schön, aber es wird klar, ganz so nice ist es eigentlich nicht, weil Georgia eine sehr düstere Vergangenheit hat und die holt sie peu à peu ein. Und dann ist noch die Frage, wo jetzt eigentlich jedes Geld herkommt. Und dann, genau, es ist irgendwie eine, es ist wichtig, witzig, es ist Comedy, aber es ist auch gleichzeitig ein bisschen heftig, deswegen ist es Drama. Also Dramedy. Trifft's ganz gut. Und während der Serie habe ich mich oft aufgeregt darüber, aber gleichzeitig habe ich sie auch total schnell durchgeguckt. Die Folgen sind auch irgendwie eine Stunde oder so, 8 oder 10 Folgen sind.
Aber meintest du nicht, dass es so ein bisschen Trash wäre?
Ja, Trash ist es, glaube ich, ja, vielleicht ist es auch Trash. Es ist auf jeden Fall sehr Highschool-mäßig, würde ich sagen.
Weil
das hat mich früher komplett genervt.
Weil das ist eine gute Überleitung. Ich gucke nämlich schon etwas momentan regelmäßig, und zwar Trash-TV. Ich gucke nämlich Love Island.
Yeah, it's time again.
Und selbst da bin ich aber tatsächlich, dass ich oft Folgen hinterherhänge. Vor allem am Anfang. Aber Love Island, das, ich weiß nicht, wer es nicht kennt, das ist ein Format, da kommen Islander auf eine Insel, logischerweise, Single Islander, und die müssen sich dann da verkappeln. Und ich gucke das jedes Mal und es ist einfach super. Dann erörtere ich das immer mit meinen Freundinnen und es ist einfach ein psychologisches Mastermind. Und ich finde, man merkt tatsächlich auch Fortschritte im Vergleich von der ersten Staffel zu jetzt. Also zum einen finde ich super witzig, weil der Kommentator, so, also RTL nimmt sich da schon sehr selbst auf die Schippe. Und es ist langsam, wie sagt man, der langsam aber sicher nähert sich der, Sprichwörter, kann ich ja gar nicht. Kann ich so dieses Sprichwort?
Nein.
Ja, weiß ich jetzt auch nicht. aber wie gesagt, im Vergleich die erste Staffel und jetzt, mittlerweile gibt's da manchmal auch Männer, die weinen und Gefühle zeigen. Mhm. Und die Frauen sind in dieser Staffel so überhaupt nicht so bitchy miteinander, obwohl es ja darum geht, sich um Typen zu kloppen oder andersrum um Frauen. Ja. Sondern sie sind so voll supportive, auch wenn sie auf den gleichen stehen und der sich aber dann für die eine entscheidet, dann sind sie so, hey, ich mach dir da gar keinen Vorwurf, so. Ja. So überhaupt nicht dieser Bitchfight, in Anführungsstrichen, der ja im so Trash-TV immer auch extra produziert wird, ist überhaupt nicht da. Und auch zum Beispiel ist einer da, der ist schwarz, und eine andere hat dann gesagt, du kommst aus Afrika. Und das hat der Kommentator dann zum Beispiel auch mehrfach betont. Nein, er ist Deutscher. Und da dachte ich mir so, das finde ich vorbildlich, dass sie das klarstellt. Also es sind schon immer noch ein paar Dumpfbacken dabei, aber es ist ganz interessant. Und ja, diese Staffel ist aber auch, muss man dann wieder auch gestehen, dadurch, dass sie so überhaupt nicht Drama, wir falten uns und so, aber natürlich auch irgendwann ein bisschen langweilig. Und es gibt auch immer noch ein paar
Jungs. Ja? Next Topmodel ist genau andersrum, diese Staffel, da geht's richtig zur Sache. Also ich gucke mal Germany's Next Topmodel und werde das auch immer aus mit meinen Freundinnen. Und da ist es dieses Jahr richtig, richtig schlimm. Weil seit Tag 1 gibt's da, also natürlich, das weiß man ja, das muss man sich ja bewusst machen, dass es so zusammengeschnitten wird, dass es irgendwie total nervig sein soll. Mhm. So sind die ja wahrscheinlich in Wirklichkeit gar nicht. Und selbst wenn sie sind, dann ja, so be it. Aber, das ist heftig dieses Jahr. Da gibt's.
Da ist auch immer, ich habe nur ein bisschen was mitbekommen, dass diese eine, die nach Zigaretten gefragt hat. Mhm. Es ist immer eine dabei, die, entschuldigt diesen absolut nicht PC'en Begriff, so eine richtig aggressive Assi-Bratze ist.
Ja, ich überlege gerade.
Und die ist das irgendwie, die macht mir Angst. Ich finde, die wirkt so aggressiv. Aber ich habe auch nur eine Folge gesehen. So.
Sie deswegen.
Was machst du denn da? Lotti ist gerade so einmal in der Schlangenbewegung auf ihrem Stuhl hoch und runter gegangen, hat ihr Kopf heraus im Ohr genommen und sich jetzt mal dick im Ohr gejuckt, gekratzt.
ja, ich verstehe, dass sie dir irgendwie ein bisschen unheimlich vorkommt. Sie wird auch nicht gerade sympathisch dargestellt, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja.
Und ich merke auch so, das nervt mich. Weil ich muss mir dann immer, wenn ich mir immer denke, so, boah, der nervt so fett, muss ich mir immer sagen, hallo, das ist, weil ProSieben das gerne möchte.
Ja, das stimmt. Ich zähle jetzt einmal mal ganz kurz auf, was ich noch so geguckt habe. Und dann kannst du noch ein bisschen Philodjury drehen. Und dann komme ich noch mal schnell dazu, was ich momentan mehr mache.
Weil machst du Filme auch dazu?
Filme ist tatsächlich, habe ich überhaupt nicht geguckt in letzter Zeit.
Alter, wild.
Ja, okay. Aber das habe ich ja schon mal erzählt. Bei Filmen, das ist irgendwie dieses Commitment-Ding, was total dumm ist. Aber naja, irgendwann wird sich's ändern. Ich habe aber auch Bridgerton geguckt. Ich habe halt die ganze Zeit so gedacht, momentan gucke ich nichts. Aber klar, wenn wir irgendwie jetzt seit Januar nehmen, habe ich im Endeffekt doch ein paar Sachen geguckt. Aber ich glaube, es ist tatsächlich, ich gucke schon Sachen, aber ich bin nicht so... sonst mache ich mir irgendwie mehr Gedanken darüber. Dann überlege ich nochmal, wie würde ich das bewerten. Vielleicht mache ich eine kleine Review oder überlege mir, wie wir im Podcast darüber sprechen könnten und so. Ja. Momentan läuft es irgendwie einfach und ich denke da nicht groß weiter drüber nach. Aber ich habe auch Bridgerton geguckt, dann habe ich Behind Her Eyes geguckt. Hast du die gesehen? Mm-mm. Creepy, Alter. Das Ende war so unbefriedigend. Deine letzte Stunde, so eine spanische Serie, auch so Thriller-mäßig. Capitani habe ich angefangen. Ich glaube, das war belgisch oder so, aber die war total langweilig. Und dann habe ich jetzt The Order angefangen. Das hat mir einer, die mit mir Praktikum empfohlen. Und es klang auch eigentlich sehr, als würde es mir gefallen, weil es so Fantasy, Horror, Thriller, dieses typische Sabrina und so, dass sie halt momentan aus Kinderserien irgendwelche Horrorserien machen. Obwohl ich eigentlich überhaupt nicht auf Horror stehe. Aber in Verbindung mit Fantasy mag ich es ganz gerne. Aber ich habe sie angefangen und ich finde sie total scheiße, weil die ist mir wirklich zu brutal. Und irgendwie auch cringe. Dann sind da Werwölfe und ach, also, nee, die war einfach Müll. Und jetzt habe ich letztens wieder, weil ich gucke kein Friends mehr, ich brauche eine neue Comfort-Binge-Serie, jetzt habe ich wieder Türkisch für Anfänger angefangen.
Ja!
Und ganz ehrlich, diese Serie, ich fand die früher so toll, aber ich finde die so cringy mittlerweile. Ja. Josephine Preuß spielt so schlecht, finde ich. Also nicht schlecht, das ist halt so, aber sie hat so eine, also...
Sie ist halt echt so ein Albern.
Und ey, wenn man das jetzt aus heutiger Sicht guckt, ist es... Boah, die Familie Schneider wird ja eigentlich dargestellt als so eine alternative, aufgeklärte Familie, aber irgendwie ist da so viel politisch inkorrekt.
Aber ich dachte auch immer, dass das so der Punkt ist, dass diese Familien immer so scheinen, aber dann daran auch stolpern.
Ja. Und jetzt, was ich gucken möchte, das hoffe ich, wenn ich dann die Hausarbeit endlich mal geschrieben habe, dass ich das noch mache. Kudam 63, da finde ich können wir dann auch mal. Wenn ich das auch gesehen habe, können wir mal eine extra Folge drüber machen, denke ich, oder?
Ja.
Okay. Und die Bande aus der Baxter Street. Es gibt jetzt irgendeine neue Sherlock Holmes Serie.
Heißt es nicht die Bande aus der Baker Street?
Oh ja, warum habe ich hier Baxter aufgeschrieben? Naja, es wird schon Baker Street heißen. Weil Sherlock Holmes wohnt ja in der Baker Street.
Ja. Ja, aber das dachte ich so, nee, das sieht nicht so geil aus.
Ja, ich frage, also das könnte total scheiße werden, weil man sich jetzt halt so denkt, lass das jetzt einfach gut sein, so, Sherlock Holmes ist vorbei. Aber ich fand Sherlock Holmes schon cool. Und ich schaue mir das auf jeden Fall mal an.
Ich finde auch, also mit den Serien und so, ich wirklich knall mir alles rein. Und es ist ja so, wir wissen ja, dass man es eigentlich nur über die erste Folge, vielleicht noch über die zweite Folge schaffen muss. Dann ist man hooked, vielleicht. Weil dann hat man sich ja, was wir hier letztens schön analysiert haben, mit den Charakteren identifiziert oder eben auch nicht. Aber sich auf jeden Fall eine kleine Figur rausgesucht, wo man sagt, okay, das kann ich mir hier vorstellen, mit dir Freunde zu sein. Ja, und weil du gesagt hast, du guckst nicht wirklich Filme. Ich habe, also da bin ich auch überhaupt nicht mehr wählerisch. Ich habe nach einem Jahr Pandemie das Gefühl, dass, also eigentlich meinte ich ja gerade, dass ich immer so Geschichtsfilme oder Serien geguckt habe. Und was ihr hier auch mitbekommen habt in diesem Podcast, Nollywood. Nollywood habe ich jetzt auch wieder mehr geguckt so. Und Highschool-Filme und allgemein so leichte Kost. So, To All the Boys I Loved Before. Boah, da fand ich den letzten Teil so enttäuschend. Das war richtig kacke. Da kam ja am Valentinstag raus. aber da denke ich mir so, naja, okay, also ich flachs auch gar nicht mehr lange rum.
Schau mir das jetzt an.
So die ersten zwei Sätze, das finde ich, das kann gut passen. Wenn es ganz, ganz schlimm ist, dann mache ich wirklich aus. So, zum Beispiel habe ich einen Film geguckt, Official Secret mit Keira Knightley. Der stand auch auf meiner Watchlist, die wir auch mal hier vorgestellt haben. Das ist auch so ein Ding, dass ich diese Watchlist gerne abarbeiten möchte.
Ja, ich habe auch den Drang, aber ich bin nicht in der Mut.
Ja, okay.
Naja.
Na, auf jeden Fall fange ich die dann halt einfach an zu gucken und denke mir so, ja, komm, das machen wir jetzt hier mal. Weil ich auch immer das Gefühl habe, dass Serien so ein richtiges Happening sind und sie sind natürlich eben auch gefährlich für Hausarbeitszeiten.
Ja.
Oder allgemein Lebenszeit.
Und gerade hier bei Kudam 63 jetzt, ich will halt, glaube ich, eigentlich die ersten beiden Staffeln nochmal gucken vorher.
Ja, das würde ich dir auch dick empfehlen. Ich habe nicht gemerkt, dass ich so ein bisschen so bin, hey, what?
Schon viele Stunden, die man da investiert. Gibt's die überhaupt alle for free? Eigentlich schon, ne?
Also es gibt, ich meine, die ersten zwei Staffeln auf Netflix und die dritte ist ja jetzt im ZDF.
ZDF-Mediathek.
Genau.
Gut.
Und was ich auch noch ganz gut sagen wollte zu den Genres, dass man da irgendwie so ein bisschen hin und her springt, das habe ich bei mehreren Leuten gehört. Dass jetzt irgendwie nach einem Jahr Pandemie man sich auch mal denkt, hey, da schaue ich wohl mal in was Neues rein.
So. Ja. Ich lese momentan mehr, habe ich festgestellt. Also Filme und so sind zurückgegangen. Aber ich hatte ein Seminar. Ich studiere ja im Nebenfach Germanistik mit Schwerpunkt Kinder- und Jugendliteratur, womit ich jetzt fertig bin. Das macht mich irgendwie traurig. Okay. Und da habe ich ganz viele Bücher am Anfang des Jahres gelesen, zu dem Thema halt. Und das hat mich irgendwie motiviert, wieder auch so mehr zu lesen.
Ja.
Und da habe ich jetzt einmal so eine Thriller-Reihe gelesen, Vanitas. Das ist von Ursula Poznanski. Gibt drei Teile. Nummer 1, schwarz wie Erde. Nummer 2, grau wie Asche. Nummer 3, rot wie Feuer. Ganz neu rausgekommen, jetzt vor ein paar Tagen übrigens. Und da habe ich mich tatsächlich, ich habe den ersten von der Freundin ausgeliehen, den zweiten habe ich in der Bücherei ausgeliehen und den dritten habe ich vorbestellt. Ich habe, glaube ich, noch nie ein Buch vorbestellt. Und krass. Ich finde es nicht mal so krass, das Buch. Aber irgendwie fesselt es mich. Und es geht nämlich um so eine Frau, Caroline, die hat irgendwelche Sachen, Passporte, genau. Pässe gefälscht und bla, Dokumente. Und dann sollte sie halt dafür, ist sie aufgeflogen und dann hat sie aber, um ihrer Strafe zu entgehen, die Polizei hat ihr einen Deal angeboten und damit konnte sie dann ihrer Strafe entgehen. Und dieser Deal bestand darin, dass sie sich in so einen russischen Clan als V-Frau eingeschleust hat, beziehungsweise die Polizei sie da eingeschleust hat. Und das ist aber natürlich dann aufgeflogen und dann haben sie sie als tot erklärt und jetzt ist sie in so einem Zeugenschutzprogramm und davon wissen nur eine Handvoll Leute. Das ist so die Vorgeschichte. Und der Roman steigt dann aber direkt in der Zeit ein, in der sie schon eben in diesem Zeugenschutzprogramm ist und halt auf der die ganze Zeit Angst hat, dass die die finden. Es war am Anfang ein bisschen verwirrend, weil ich überhaupt so gedacht habe, habe ich irgendwie mit dem zweiten Teil angefangen? Warum wird überhaupt nicht erklärt? Wie? Aber es wird so, danach wird das erzählt und das andere wird immer nur so retrospektiv erwähnt. Und dann gibt es halt drei Teile. Im ersten ist sie, soll sie dann nochmal für die Polizei arbeiten in München. Im zweiten ist sie dann in Wien. Da soll sie an keinem Fall arbeiten. Aber natürlich, die Kriminalität, sie kommt zu ihr. Ganz unwillentlich. Sie hat gar nichts damit zu tun. Aber am Ende hat sie da vielleicht doch was damit zu tun. Ohoho. Und jetzt im letzten Teil, der spielt in Frankfurt. Ja. Und ich find's irgendwie spannend, ich mag's irgendwie, nur eine Sache stört mich. Und dann brauche ich erstmal deine Meinung. Und zwar finde ich, es wird mir da zu oft erwähnt, was für eine Nationalität die Leute haben. Wie gesagt, ist sie in diesem Clan, in einem russischen Clan.
Ja.
Und ich meine, ich kenne mich jetzt mit Clankriminalität nicht aus. Mag schon sein, dass das irgendwie, dass es da irgendwie vermehrte Nationalitäten gibt. Aber ich finde es irgendwie komisch. Ich finde es komisch, das immer so zu erwähnen. Und dann zum Beispiel, nicht mal unbedingt negativ, aber jetzt zum Beispiel im letzten Teil, da hat sie so einen Polizisten kennengelernt, der war Italiener, warum auch immer. Und ich meine, ich verstehe, man muss halt Figuren, denen irgendwelche Eigenschaften zusprechen, dass sie halt zu Figuren werden. Aber so, es wird mir hier zu viel über diese Nationalitäten gesprochen. Dann wird zum Beispiel der Polizist hier an dieser Stelle so beschrieben. Ich mochte ihn, diesen kahlköpfigen Polizisten mit italienischen Wurzeln. Was ist das für ein komischer Satz? So irgendwie awkward. Und dann auch mit diesem Clan, dann an einer anderen Stelle stand so, ja, der Clanchef Andrei heißt er, für seine Drohbriefe benutzte er immer Muttersprachler, weil er sehr Wert darauf legte, dass sie in einwandfreiem Deutsch geschrieben waren. Irgendwie sowas. Und ach, das finde ich irgendwie an manchen Stellen, denke ich mir so, ist nicht irgendwie komisch. Aber ich weiß nicht, vielleicht ist man da auch schon sensibilisiert.
Ich glaube, bei dem, was du gerade vorgelesen hast, mit dem Italiener, das ist ja so ein Stereotyp, dass Frauen anscheinend Männer mit italienischen Wurzeln total sexy finden würden.
Sexy, ja.
Vielleicht ist es deswegen. Macht es aber trotzdem auch irgendwie ein bisschen unangenehm und sind wir wieder in der Schleife mit Stereotypen und so.
Ja, deswegen, das stört mich so ein bisschen. Aber ich finde ihn trotzdem gut. Ja. Und dann habe ich 1000 Zeilen Lüge, das System Rolotius unter deutschen Journalismus gelesen. Hast du es mitbekommen mit dem Klaas Rolotius-Fall? Nein?
Nein.
Das haben wir viel nicht mitbekommen. Ich habe es auch nur durch ZDF-Magazin Royal, damals noch Neo-Magazin Royal, mitbekommen. Der Fabi hat mir es zu Weihnachten geschickt. Klaas Rolotius ist nämlich ein Journalist, der für den Spiegel Artikel geschrieben hat und den über Jahre hat der Artikel gefälscht. Also der hat die einfach eigentlich größtenteils komplett erfunden. Und Juan Moreno, der hat auch das Buch geschrieben, hat mit dem dann zusammen mal eine Reportage geschrieben. Und dem ist dann halt aufgefallen, Moment mal, irgendwie stimmt hier alles nicht. Und der war aber freier Journalist. und hat das dann dem Chef erzählt oder hat sein Bedenken geäußert und die haben dem überhaupt nicht geglaubt und es war ganz, ganz schlimm. Und dieser Klaas Relotius, der war so ein richtig, der hat halt ganz, ganz viele Reporterpreise gewonnen und der war in der Branche eine richtige Koryphäe.
Ja.
weil der halt Reportagen ja eigentlich im Endeffekt sehr emotional geschrieben hat. Im Endeffekt so ein bisschen die Quintessenz der Geschichte ist, der Typ ist halt, der schreibt halt Märchen, aber keine Reportagen. Und das war auf jeden Fall sehr interessant. Am Ende hat es sich ein bisschen gezogen, aber kann ich euch einmal empfehlen, weil das ist schon crazy. Gerade jetzt hier mit der Fake-News-Debatte und so, da wird auch nochmal drauf eingegangen, was der Unterschied ist zwischen Fake News und bei Fake News, die haben halt sehr oft irgendwie eine politische, entweder will man damit Werbung, Clickbait-mäßig, Werbung generieren. Oder halt, sie haben irgendeinen politischen Ansatz. Und dieser Klaas Relotius hatte keinen politischen Ansatz. Der hat halt einfach, ein notorischer Lügner, hat halt einfach Bullshit erzählt.
Und,
okay. Ja, wollte halt Fame. Ja, ganz interessant. Und danach will ich Max Scholleck Disintegriert euch lesen. Und danach Sprache ist Sein von Kybra Gümüşe.
Mhm. Ja, davon habe ich auch schon gehört.
Ja, die habe ich hier schon liegen. Die liegen da bereit. Ich bin jetzt aber auch überfordert, weil ich hier so viele Bücher habe, die ich lesen muss. Und ich will ja auch wieder Filme und Serien gucken.
Und eine Hausarbeit schreiben.
Oh, die Hausarbeit, ach.
Das finde ich echt richtig heftig mit den, weil, also das hatte ich doch das Gefühl, dass es viel nette Sachen auch einfach gab. Zum Beispiel, keine Ahnung, jetzt hier News of the World mit Tom Hanks und Helena.
Ist alles Zengel. Auf meiner Liste, gut. Aber.
Zengel heißt die, sorry.
Nicht geguckt.
Ja, ja. Ich finde, ich habe zum Beispiel eingeguckt, Malcolm and Marie
auch
mit George Washington und Zendaya.
Ja.
Und da war ich mir zum Beispiel nicht so sicher. Und da habe ich mit einem Freund drüber geredet, der fand ihn richtig scheiße. Ein anderer Freund fand ihn richtig, richtig gut. Und mit noch einem war ich so, okay, also haben wir da auch drüber geredet und wir waren so, naja, es war jetzt so und so. Ich hätte jetzt gesund in der Mitte 3 Sterne halt angesetzt, weil ich weiß nicht, also mir hat es gut gefallen, der Film ist in komplett schwarz-weiß und spielt auch nur in einer Location, also nur in dem Haus, wo das Paar eben wohnt, Malcolm und Marie. Und dieser Film ist auch in Corona-Zeiten entstanden und in 2 Wochen. Also die waren die ganze Zeit in diesem Haus, haben da auch ein bisschen noch geschrieben und so und gefilmt. Aber es gab ein paar Szenen, an denen, oder an denen ich irgendwie das Gefühl hatte, dass der Regisseur Sam Levinson, dass er doch ein sehr großes Ego hat. Oder dass es zum Teil auch sehr autobiografisch ist. Der hat ja auch mit Zendaya Euphoria zusammengedreht. Und ich glaube, der Film ist so ein bisschen daraus entstanden, dass die bei Euphoria irgendwie nicht weitermachen konnten. Ich glaube auch wegen Corona. Und dann haben er und Zendaya waren so, okay, dann lass einen Film machen. Und das Ding ist, also George Washington spielt Malcolm und der hat irgendwie gerade seine erste große Filmpremiere hinter sich und vergisst aber in seiner Dankesrede seine Freundin, auf deren Leben eigentlich auch dieser Film basiert, oder zumindest bekommt man dann den Eindruck, vergisst ihr quasi zu danken. So. Und dann sagt sie am Anfang zu ihm so, hey, lass uns da heute nicht drüber reden, es ist 1:30, so. Und er bricht aber diesen Streit vom Zaun. Und er ist eigentlich ein richtiges Arschloch so. Und er ist so unsympathisch in diesem Film. Und ist halt auch, also er basht dann eine Journalistin aus der LA Times und auch spricht auch eigentlich ziemlich frauenfeindlich so über sie. Und Ähnliches ist Sam Levinson aber auch passiert anscheinend. Und genau mit einer Journalistin aus der LA Times. Und die allgemeine Kritik an diesem Film ist eben, dass der weiße Sam Levinson die Rolle für einen Schwarzen schreibt. Also er schreibt die Rassismuserfahrungen des Künstlers in Hollywood und allgemein im Filmgame in den USA, schreibt ein Weißer für einen Schwarzen.
Mhm.
Da wird Kritik dran geübt. Und allgemein, also auch so das Drehbuch, so die Dialoge im Streit, das hat schon irgendwie Hand und Fuß, aber es ist alles viel zu sicher und es ist so, da wird nicht gestottert, da wird nicht irgendwie groß rumgeheult oder so, da wird geschrien schon. Aber so streitet man sich nicht als Liebespaar und so streitet man sich besonders nicht, wenn es irgendwie der größte Streit der ganzen Beziehung sein soll. Da sitzt jedes Wort, der trifft und ach krass. Und wie gesagt, also Zendaya und er haben ja auch schon in Euphoria zusammengearbeitet und es gibt aber zum Teil ganz viele, oder es gibt zum Teil Szenen, wo sie oder Kameraeinstellungen, wo Zendaya einfach sehr sexualisiert hier Male Gaze-mäßig dargestellt wird, was unnötig ist.
Mhm.
Und ja, ich weiß es so richtig, was ich von diesem Film noch weiter gehalten habe. Weil eigentlich da gab es schon viele Punkte, wo ich dachte, Leute, what the fuck? Und mir hat die Ästhetik halt irgendwie doch sehr gut gefallen. Der ist auch schön ruhig. Und ich fand das auch irgendwie ein bisschen experimentell, dass es die ganze Zeit nur in dem Haus ist. Gleichzeitig war die Kamera auch ein bisschen wild. Also wenn ihr euch ihn anguckt, dann let me know how you found it. Das ist ähnlich war es mit Pieces of a Woman. Da war die erste
Stunde richtig. Ich guck den auch noch und dann gibt's eine Instagram-Empfehlung.
Das ist geil. Die erste halbe Stunde von Pieces of a Woman war richtig stark. Da geht's um eine Fehlgeburt. Mhm. Filmgeburt. Oh, Entschuldigung. Fehlgeburt. Mit Shia LaBeouf und Vanessa Kirby.
Auch auf meiner Liste auch noch nicht geguckt.
Und das ist aber auch manchmal echt ein bisschen cringe, ein bisschen cheap auch so, wie dieses danach darstellen. Und den fand ich, da hat auch ein Freund von mir gesagt, naja, Manchester by the Sea habe ich zum Beispiel auch noch nicht geguckt, aber das Manchester by the Sea besser war als Pieces of a Woman.
Den habe ich, glaube ich, sogar gesehen und fand den aber total langweilig. Oder verwechsel ich das gerade? Naja, ich weiß nicht.
Ja, dann... Und ich glaube, als Nollywood-Film würde ich euch October 1st empfehlen, was ich hier sehe. Und Isoken. Mhm. Der war auch cool. Ja, und dann halt hier so die ganzen Wonders und so. Und was ich auch endlich mal gemacht habe, Herr der Ringe geguckt.
Hast du noch nie Herr der Ringe geguckt?
Mhm. Krass. Ja, jetzt guck nicht so, ich weiß.
Ich habe den auch recht spät geguckt, aber so mit 16, 17, 18.
Ja.
Ja, schön. Dann gibt's heute keine Empfehlung. Zumindest keine wie sonst, weil wir haben ja jetzt ganz viel empfohlen. Aber es gibt trotzdem eine kleine Empfehlung. Wir haben das auch in unserer letztes Jahr, ich glaube nicht in der, oder doch, vielleicht sogar in der...
in der Don't Believe the Hype-Folge.
Ja, das war in der Don't Believe the Hype-Folge. Haben wir am Ende eine Sache empfohlen, ich weiß gar nicht mehr, wie wir es genannt haben, sondern nach dem Motto, was ihr jetzt während Corona mal probieren könntet.
Ja.
Das machen wir heute wieder.
Du hattest, glaube ich, du hattest Aerobic.
Ja.
Ladies Aerobic und ich hatte Haare schneiden. Ja.
Was hast du diesmal?
Diesmal habe ich, dass ich mutiger werde, was mein Kochen betrifft. Man hat ja sonst, ich glaube, da haben wir auch letztes Mal drüber geredet, dass man auch sich einfach denkt, okay, das gönne ich mir jetzt mal im Supermarkt. Ganz so ist es bei mir nicht, aber ich kaufe andere Sachen. Ich gehe weg quasi von meinen Standardgerichten und habe letztens Brokkoli, Karotten, Linsencurry gemacht.
Lecker.
Mit Kokosmilch und Cashewnüssen. Und es hat richtig nice geschmeckt. Und da war ich so, wow, es ist ja gar nicht so schwierig und es dauert ja gar nicht so lang. Und dann war ich jetzt, mein Tikka Masala, was ja so mein Go-To-Gericht ist, ohne Fleisch. Also ist es nicht wirklich Tikka Masala, Leute. Es ist eigentlich einfach nur Paprika, Reis und Joghurt und Tomaten. Aber da dachte ich so, das speise ich jetzt mal ein bisschen ab, im wahrsten Sinne des Wortes. Da war ich im Manusviertel und habe mir Masala-Gewürz gekauft und dachte so, wow, jetzt geht's los in der Küche. Jetzt geht's los auf diesen zwei Herdplatten, Elektro-Herdplatten, die ich da in der Küche in Anführungszeichen habe. Jetzt wird geballert. das habe ich jetzt so für mich entdeckt. Also noch mehr, aber das können wir ja.
Generell, wenn man anfängt mit so Zutaten aus so kleinen Läden, ich hole manchmal beim Asialaden zum Beispiel Sachen. Wenn man anfängt, mit sowas zu kochen, dann fühlt man sich Pro, finde ich.
Voll. Da ist man direkt Gordon Ramsay auf jeden Fall.
Ich habe mich influenzen lassen von dem Hype. Ich habe mir einen Hula-Hoop-Reifen bestellt.
Und, do we believe the Hype?
Ja, also es war erstmal ein Akt, überhaupt einen zu kriegen, weil die so gehypt sind momentan, dass die entweder überall ausverkauft sind oder schweineteuer.
Ja.
Und ich wollte eigentlich einen von Decathlon, darf man das sagen? Bestimmt, naja. Und der war aber auch ausverkauft, der war nämlich eigentlich nicht so teuer. Und dann habe ich auf dem Portal, auf dem man alles bestellen kann, das böse Portal, habe ich mir dann im Endeffekt einen bestellt. Und am Anfang dachte ich so, scheiße, der ist kompletter Schrott, weil ich den erstmal nicht zusammenbekommen habe. Dann war der super leicht, aber das ist so einer, den man selbst dann noch mit Reis und so befüllen kann. Und ich habe gedacht, ja wie dumm, dann rasselt der ja die ganze Zeit. Aber nee, weil es ist dann ja kompakt gefüllt und rasselt es auch nicht. Ja. Und ja, ich feier's. Also ich bin mir noch nicht so sicher. Nett. Dieses nett, ich sag viel zu oft nett. Ach, na, das klingt nicht gebildet. Ich bin mir noch nicht so sicher, ob das tatsächlich Erfolge erzielen wird, aber es hat mich zumindest wieder mehr motiviert, mich zu bewegen. Ich mache das immer Workout und danach mache ich noch 10 bis 25 Minuten Hula.
Krass, und so lange. Respekt, dass du das so lange hältst.
Ja, ich bin Pro, Lotti, ist doch gar kein Problem. Nee, ich setze den Kurs zwischendurch auch mal kurz ab, wechsle die Richtung. Manchmal versuche ich dabei noch ein bisschen zu dancen. Aber das ist schwierig. Da muss ich noch ein bisschen mehr üben. Ja, und das mache ich und das macht schon Spaß. Also, wie gesagt, mit den Folgen mal schauen, ob das. So, es gibt Berichte, die sagen dann, dass man innerhalb von einem Monat gefühlt 5 cm Taille und Bauchumfang verliert. Da glaube ich jetzt nicht so dran. Aber Spaß macht es trotzdem.
Hammer. Ja, ich hab irgendwann mal, früher als Kind konnte ich ganz krass. Und dann dachte ich aber irgendwann so, ey, Alter, man kann ja, ich schaff das überhaupt nicht, das so lange zu hulern.
Das ist halt so eine Sache. Also ich möchte jetzt nicht da eingebildet klingen. Aber sowas kann ich irgendwie immer sehr schnell, beziehungsweise auf Instagram, auf YouTube und so, wenn man so ein bisschen sich Tipps holen will, ich wollte gucken generell, wie schwer der sein muss, bla bla, dann wird einem immer erzählt, wie man den oben hält. Und ich denke mir die ganze Zeit so, nee, ihr müsst mir nicht erklären, wie man Hula hoopt. Das kann ich einfach. Ich bin ein Profi. Geil. Aber ja, es liegt bestimmt an meinem famosen tollen Hüftschwung. Man soll es ja gar nicht mit der Hüfte machen, glaube ich. Man muss den Bauch so vor und zurück machen. Ich glaube, dann macht sie die besten Ergebnisse. Naja.
Ja, vielleicht, wenn wir die Tour machen, dann nehme ich mir den mal kurz und versuche mal meinen Luck. Aber du kannst es ja mit der Crowd, mit der Community mal teilen. Das wollte ich sowieso sagen. Leute, wenn ihr euch hier Interaktion wünscht, wenn ihr einsam seid, wenn ihr auf 2 Elektroherdplatten kocht, ein Linsencurry, dann könnt ihr euch gerne bei uns melden und uns mit uns teilen, was ihr so macht, was wir ausprobieren sollen, damit wir nicht mehr sauer und, wie hast du es vorhin genannt,
wütend
sind. Ja,
ja, ich werde mal hier einen kleinen Feedpost erstellen, aber ich muss mal schauen, wie ich es mache, weil ich kann ja von mir selbst gar kein Video drehen, so wie ich das geplant habe. Ja,
gut, dann würde ich sagen, machen wir hier Schluss. Ich gehe jetzt Filme gucken.
Ich gehe Sport machen, duschen und dann hoffentlich Hausarbeit schreiben. Ich sehe es noch nicht so richtig.
Ich habe einen richtigen Plan. Also ich habe gestern es endlich geschafft, die 4. Staffel von Sex in the City zu Ende zu gucken. Und ich glaube, heute wird die 5. geknallt.
Oh Mann, ich wünschte, ich wäre auch so wie du und hätte meine Hausarbeiten mal schneller fertig bekommen und könnte jetzt chillen.
Junge, das war so anstrengend. Ich habe wirklich so wütend geheult. Naja, okay. Gut.
Tschüss.
Bis dann. Tschüss.